Diese Predigt von Jecko hat mich inspiriert, mit diesem Thema Dankbarkeit weiterzumachen. Und sie hat mich inspiriert, mich mit einem besonderen Thema zu beschäftigen, das euch ja unter den Nägeln brennt. Und deshalb seid ihr heute Morgen ja auch hier zusammengekommen. Es ist nämlich das Thema Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Ich höre kein Halleluja. Ja, Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Noch ein bisschen schwach, aber wisst ihr, ich sage euch gleich eins, heute ist es die Einleitung. Ich werde heute so ein paar Grundlagen legen, ne? Und nächsten Sonntag geht es dann weiter mit Teil 2, dann wird es persönlich werden. Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Bei der Dankbarkeit ist es so, du kannst nur dankbar sein für etwas, was du kennst. Wenn du also so ein Geschenk bekommst, das schön und wunderbar eingepackt ist, dann ist man freudig. Voller Erwartung, das kennt ihr ja, gerade dann so als Kinder, Weihnachten, die Geschenke, es sah alles sehr schön aus, aber es war die Frage doch immer, was ist da drin? Ist es genau das, was ich mir wünsche? Oder kommt da ganz was anderes zum Vorschein? Und dann wird ausgepackt. Die Kinder machen das ja so ein bisschen unkonventionell, ne? Das wird einfach aufgerissen. Man will ja zum Ergebnis kommen. Und dann, hurra, die Freude ist groß. Ne? Die Augen fließen über, es sprudelt. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Und für euch Frauen, sage ich jetzt mal so, genau die Brosche, von der ihr doch immer geträumt habt. Ne? Und die Männer das Rasierwasser. Ja, ich merke, jetzt kommt Freude auf, jetzt wird Dankbarkeit freigesetzt. Halleluja. Freunde, und jetzt packen wir das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, die Gemeinde Jesu aus. Und wir sprudeln über vor Freude und Dankbarkeit. Halleluja, dass wir heute Morgen wieder doch uns aufmachen durften und zur Gemeinde Jesu gehen durften. Im ganzen Alten Testament kommt die Gemeinde Jesu nicht vor. Das ist ein großes Geheimnis im Alten Testament gewesen. Und als Jesus anfing, die Jünger also vorzubereiten und ihnen erklären wollte, dass also quasi da noch jetzt etwas Neues auf sie zukommt, nicht nur die Fülle des Heiligen Geistes, sondern wirklich auch ein Auftrag. Er hat es ja gesagt, geht hin in die ganze Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Da hatten sie das noch nicht so richtig verstanden und begriffen, was er damit gemeint hat. Sie schauten ihn nur mit großen Augen an. Sie hatten immer noch Israel. Israel vor Augen. Israel als Heilsbringer der Völker. Und so wurde es ja auch im Alten Testament verheißen, dass Israel zum Kopf der Völker sein sollte und nicht hinten anstehen sollte, dass mit Israel die messianische Heilzeit anbricht. Jesaja spricht davon, Wolf und Lamm werden beieinander liegen. Wunderbare Zeiten. Und dann ging es los mit der Gemeinde in Israel, in Jerusalem. Mit der Erweckung. Ich glaube, wir wären alle gerne dabei gewesen. Ich, ja. Und weil wir dieses Thema ja so spannend finden, beschäftigen wir uns jetzt ja auch in der Bibelgruppe, zu der jeder eingeladen ist, ja mit der Apostelgeschichte. Wir haben also erst Wir sind also erst eingestiegen, also ihr habt bisher noch nicht viel verpasst. Aber es war spannend bisher, muss ich euch echt sagen. So, die Jünger sprudelten über voller Freude mit der wunderbaren und herrlichen Botschaft. Und sie dachten immer noch, es geht um Israel. Nur einer hatte erkannt, Freunde, wenn das so weitergeht in Jerusalem, dann gibt das für Israel, ich sage es jetzt mal, für die Juden ein Desaster. Das war ein ganz helles Köpfchen. Wisst ihr, wen ich meine?
Saulus.
Ja, Saulus. Also wirklich, der hat gesagt, nee, so geht das nicht. Die machen alles kaputt, die machen unsere ganze Religion kaputt. Und er hat recht gehabt. Und dann hat er ja, und das wisst ihr auch, das ist nichts Neues, versucht, diese Gemeinde auszurotten. Also er hat nicht gesagt, mach mal, trete mal ein bisschen kürzer, ne? Das geht so nicht. Ne? Friedliche Koexistenz und so. Freie Meinungsäußerung. Nichts, die müssen weg. Und ihr wisst auch, wie es weitergeht. Gerade dem ärgsten Feind begegnet Jesus und sagt, sag mal, warum verfolgst du mich? Da brach eine Welt zusammen für ihn. Aber Lob und Dank, er hatte noch etwas viel Besseres, Jesus, für ihn bereit. Der, der die Gemeinde kaputt und zerstören wollte, ihm offenbarte der Herr das wunderbare Geheimnis seiner Gemeinde. Der Gemeinde aus Juden und Heiden. Was sind wir? Heiden. Ja, wir sind keine Juden. Wir werden nie Juden werden und Lob und Dank hat Paulus abgewogen, hat gesagt, tut auch nicht Not. Ein neuer Leib soll entstehen, Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Und er hat es auch gesagt. Die Zweige, die wilden Zweige sind in den edlen Ölbaum eingepfropft worden, was natürlich vom Biologischen eine totale Unmöglichkeit ist, sondern es ist umgekehrt. Das müsst ihr euch mal von einem Gärtner, der davon Ahnung hat, erklären lassen. Und jetzt eine provokante Frage. Wenn solch ein Mensch wie Paulus das mit der Gemeinde Jesu begriffen hat, sollte uns der Heilige Geist das nicht auch aufschließen können? Ja, ach wunderbar, das hört sich verheißungsvoll an. Genau. Auch uns soll das offenbar werden, dass wir vor Dankbarkeit für das, was Gott durch den Heiligen Geist geschaffen hat, dass es für uns geschaffen wurde. Gemeinde Jesu. Wir müssen noch einmal kurz zurückgehen ins Alte Testament. Also ich sage ja, heute lege ich die Grundlagen, die lehrmäßigen. Das ist nämlich sehr wichtig, dass wir das also auch so alles wissen. Im Grunde genommen mache ich nur Wiederholung. Ihr wisst das ja alles. Aber trotzdem das noch mal so ein Stück anzuordnen. Damit wir dort auch unseren persönlichen Platz nachher finden. Also, im Alten Testament war es so, dass wenn Gott Menschen berief, er sich ihnen offenbarte mit einem Namen. Und immer dann, wenn es zu einem neuen Schritt in der Heilsgeschichte, in der Offenbarung, in der Heilsoffenbarung Gottes kommen sollte, offenbarte Gott sich auch mit einem neuen Namen, um den Menschen das zu zeigen und zu dokumentieren. Hier bricht jetzt etwas Neues an. Im Übrigen, Freunde, es ist heute die Tradition auch immer noch so. Früher war es also so gewesen, wenn zwei Menschen geheiratet haben, Mann und Frau, die Frau meistens diesen Namen des Mannes angenommen. Es brach etwas Neues an, unter einem neuen Namen. Also, Gott offenbarte sich einem Abraham als Gott der Allmächtige, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und als Mose, als Gott Mose begegnete, was fragt er, wie ist dein Name? Und er sagte, Jahwe ist mein Name. Ich bin, der ich bin der Seiende. Auf Deutsch gesagt, ich bin persönlich. Ich bin für dich da. Ich bin für das ganze Volk da. Und jetzt kommen wir auf die Gemeinde Jesu zu sprechen. Gibt es da auch für die Gemeinde Jesu einen Namen? Einen wunderbaren Namen, den der Heilige Geist vorbereitet hat, damit die Welt auch erkennt, hier bricht etwas Neues an. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen provokant sagen, ich meine nicht katholisch, evangelisch und mehr sage ich nicht. Es soll nämlich es gibt über tausende von Denominationen. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich merke das ja schon, wie ihr heute so richtig wissbegierig seid. Gott hat für seine Gemeinde auch einen wunderbaren und herrlichen Namen vorbereitet. Und ihr kennt alle diesen Namen. Ihr habt ihn alle schon gehört und ich habe ihn auch schon erwähnt. Und dieser Name ist kein hebräischer, jüdischer Name, sondern es ist ein griechischer Name. Und dieser Name heißt Ekklesia. Schon mal gehört? Ekklesia für die Gemeinde. Welche Bedeutung hat dieser Name Ekklesia? Nun, Luther hat uns ja gelehrt, bei der Bibelübersetzung, als er gefragt wurde, sag mal Martin, wie hast du das alles gemacht? Wie hast du das Volk abholen können? Da hat er gesagt, man muss dem Volk aufs... Bravo, alles Gute Lutheraner. Das Volk... Ja, weil Sprache etwas Lebendiges ist. Da werden Gedanken und das alles ausgedrückt und lebendig, dem Volk aufs Maul sprungen. Genau das ist es hier, Ekklesia. Ekklesia kommt nämlich aus der Verwaltung heraus. Die Griechen hatten so organisiert, also ihr wisst ja, die Erfinder der Demokratie, und jede Stadt, jede Polis, so heißt das eben auf Griechisch. Stadt heißt einfach nur Polis. Und wenn ihr wissen wollt, wo das Wort Politik herkommt, das kommt eben daher, weil alles, was für die Organisation der Stadt eben zuständig ist, ist die Polis, ist die Politik. Die Stadtstaaten waren also, wie gesagt, so organisiert, ganz kurz, da gab es natürlich einen Stadtrat, Verwaltung etc. Aber jeder freie Bürger, der in dieser Stadt wohnte, hatte ein Stimmrecht in der sogenannten Volksversammlung. Und diese Volksversammlung wurde von Zeit zu Zeit zusammengerufen. Und diese Volksversammlung hieß Ekklesia. Setzte sich aus zwei Worten nämlich zusammen, aus Ek, das heißt heraus, und Kaleo heißt rufen. Die Volksversammlung wurde nämlich zusammengerufen, nicht durch Internet oder durch etwas anderes, sondern durch Boten, die durch die Stadt gingen und die Bürger, die freien Bürger herausriefen aus ihren Alltagsgeschäften. um ihr Recht als freie Bürger wahrzunehmen und zu dieser Volksversammlung zusammenzukommen. Wo ist also jetzt dort die Brücke zur Gemeinde? Ich glaube, liebe Geschwister und liebe Freunde, dass jeder einzelne von euch, der heute Morgen hier ist, schon den Ruf Gottes gehört hat. Und jetzt will ich euch Mut machen, und wenn einer da wäre, der ihn noch nicht gehört hat, preis dem Herrn, du bist richtig, heute sollst du ihn hören. Warum? Weil Gott jeden persönlich anspricht. Du hast den Ruf Gottes gehört in dein Leben hinein. Und er hat dich herausgerufen. Er hat dich herausgerufen, weil du diesen Ruf gehört hast. Hey, ich nehme jetzt mal meinen lieben Freund Guntram. Guntram, komm, ich habe andere Pläne für dein Leben. Ihn kenne ich nämlich schon etliche Jahre. Und er gehört hat, er sich aufgemacht hat und gekommen ist. Deshalb ist er heute Morgen hier. Und die, die Gott herausgerufen hat, die haben erkannt, sie sind auf einem verkehrten Weg. Sie haben sich aufgemacht. Geschwister, das nennt die Bibel Buße, Umkehr. Buße heißt nichts anderes, als den alten Weg zu verlassen. Und was erleben wir dann, wenn wir uns aufgemacht haben und diesen neuen Weg gewählt haben? Wir erleben das Wirken des Heiligen Geistes. Habt ihr auch schon alle erlebt und erfahren. Auch noch einmal, sonst würdet ihr nicht hier sein. Wenn der Geist Gottes das Neue wirkt in unserem Leben, dann nennt die Bibel das Wiedergeburt. Das sagte Jesus zu einem Nikodemus, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. So kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wiedergeburt. Und der, den Gott wiedergeboren hat durch die Kraft seines Heiligen Geistes, der hat den Wunsch, Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zu haben, Gemeinschaft mit dem Leib zu haben, dem Leib Christi, Gemeinschaft zu haben. Und dann sagte Petrus, lasst euch taufen und werdet der Gemeinde hinzugetan. Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. So, ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Das war also jetzt so ein bisschen die Grundlage, das alles gewesen. Aber jetzt wollen wir schon einmal den Schritt machen, so mehr und ja, mehr in das Persönliche hinein. Und wenn es um das große Geheimnis, wie gesagt, der Gemeinde Jesu geht, dann ist Paulus der, der uns am meisten Informationen über die Gemeinde Jesu schenkt. Der Epheserbrief ist zum Beispiel ein Brief darüber, wie Gott sich das vorstellt mit der Gemeinde. Aber wenn es um das Persönliche in der Gemeinde geht, dann gibt es einen ganz tollen und super Brief. Das ist der Korintherbrief, der erste Korintherbrief. Und aus diesem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 12, möchte ich jetzt nämlich einen Vers in den Mittelpunkt stellen. Dort schreibt Paulus, So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Die Gemeinde in Korinth, die wir ja gut kennen, Wenn ihr sie kennenlernen wollt, dann liest nur den 1. und 2. Korintherbrief durch. 1. und 2. Korintherbrief. Da wird uns also das geschildert, wie es in dieser Gemeinde zuging. Und liebe Geschwister und Freunde, das war doch eine vorbildliche Gemeinde, oder? Möchten wir nicht solch eine Gemeinde wie die Gemeinde in Korinth sein? Ihr haltet euch jetzt zurück heute Morgen. Wie ging es denn in dieser Gemeinde zu? Freunde, die lagen sich in den Haaren. Die haben sich gegenseitig übers Ohr gehauen, sogar vor Gericht geschleppt. Und was die Moral anbelangt, ja, da würden wir sagen, es war auch nicht so ganz christlich. Ich bin dankbar, dass die Zustände in dieser Gemeinde in Korinth so waren. Wenn sie nicht so gewesen wären, warum? Freunde, dann hätten wir diesen Brief nicht bekommen. Dann wüssten wir das nicht. Wo wir immer denken, es bricht alles zusammen, hat der Heilige Geist noch ganz, ganz andere Pläne. Und sagt so wie ein Paulus, ich staune über diesen Mann. Der holt sich nicht erstmal aus und sagt, ich habe diese Gemeinde gegründet, wo habe ich versagt, was habe ich, ne, dass sie es nicht begriffen haben. Nee, der setzt sich hin wie ein Vater in Christo, wie ein Seelsorger und sagt so, und jetzt will ich euch das nochmal genau erklären. Danke, Paulus. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei dem Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Liebe Geschwister, warum nimmt Paulus genau dieses Bild des Leibes, um der Gemeinde in Korinth dieses wunderbare Geheimnis zu erschließen? Habt ihr so einen Gedanken? Ich will es euch erklären, es ist ganz einfach. Wenn es um das, es ist ganz einfach. Er will ihnen etwas klar und deutlich machen. Er will sagen, liebe Freunde in Korinth, liebe Geschwister, die Gemeinde Jesu ist keine Organisation, sondern sie ist ein lebendiger Organismus. Die Gemeinde Jesu ist keine Organisation. Da können wir noch so gut organisieren, da könnten wir uns noch die besten Leute an Land ziehen. Gemeinde Jesu kann man nicht organisieren. Und versuch mal Einheit zu organisieren. Versuch mal Einheit zu organisieren. Man wird scheitern. Aber Gemeinde Jesu ist ein Organismus. Und deshalb dieser wunderbare Vergleich mit dem Leib. So, und wir kommen so langsam jetzt auf die Zielgerade meiner heutigen Predigt. Ich möchte nämlich jetzt zum Schluss noch etwas persönlich werden und mit einem persönlichen Zeugnis auch abschließen. Nach meinem Zivildienst habe ich dann ja noch einmal Krankenpfleger gelernt, den Beruf des Krankenpflegers ergriffen. Ist schon ein paar Jahre her. Und vom ersten Tag der Ausbildung an, kann man sagen, hatten wir Unterricht in Anatomie und Physiologie. Anatomie, Physiologie, man hat den Aufbau des menschlichen Körpers eben betrachtet. Wir wurden darin gelernt, Physio, ne, wie er eben, ja, wie er funktioniert, ne, Aufbau und Funktion des menschlichen Körpers. Es ging damit los, es wird heute nicht viel anders sein, dass man zunächst einmal sich mit der Zelle beschäftigt hat, Aufbau der Zelle betrachtet, dann die einzelnen Gewebe. Die Zellen bilden die Gewebe, aus den Geweben werden dann die Organe gebildet und die Organsysteme, die wir so im ganzen Körper haben, die erst das ganze Leben überhaupt ermöglichen. Organsysteme, Herz-Kreislauf-System, Verdauungssystem, zentrale Nervensystem, sogar ne, das Fortpflanzungssystem, alles. Meine lieben Mitschüler haben alle fleißig mitgeschrieben. Und ich habe natürlich auch fleißig mitgeschrieben, klar. Aber ich will euch etwas verraten. Wisst ihr, was diese Unterrichtsstunden für mich waren? Für mich war das ein Gottesdienst. Ich habe nur dort gesessen und als unser, das war eben auch ein junger Arzt, der eben auch ne, uns da so richtig getriezt hat und das beigebracht hat, ich habe nur dort gesessen, mitgeschrieben, wisst ihr was, und hätte nur Halleluja schreien können. Lob und Dank hätte ich sagen können über dieses Riesenwunder, das er mir dort vorgestellt hat, den Leib, wie Gott in seiner ganzen Weisheit und in ganzen seiner Herrlichkeit so viel Liebe, so viel hineingelegt hat. In den Leib. Das war für mich ein Gottesdienst. Und dann diese Erfahrung, Armin, das habe ich dir geschenkt, das habe ich für dich getan. Und wir sind nur noch ein schwaches Abbild von dem, was Gott damals mit Adam und Eva geschaffen hatte. Und dann habe ich auch das eine damals angefangen zu begreifen, die Schönheit der Gemeinde Jesu. Jesus bezeichnet seine Gemeinde als Leib. Als Leib. Und wenn uns das aufgeht, dass er diese ganze Herrlichkeit, diese ganze Schönheit in diesen Leib hinein, wir sind nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, liebe Geschwister und Freunde. Aber die Gemeinde Jesu ist auch nach wessen Ebenbild geschaffen? Nach dem Ebenbild Jesu. Die Gemeinde Jesu ist keine Organisation, sie ist ein lebendiger Organismus. Und genau diese ganze Tiefe, liebe Geschwister und Freunde, die hat Paulus in diesem Wort an die Korinther hineingelegt. Da kann ich nur sagen, wow. Da kann ich nur sagen, wow. Welche Größe, welche wunderbare Macht und welche Herrlichkeit bedeutet das? Auch heute noch, auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und dem der Heilige Geist diese wunderbare und mächtige Gnade offenbaren will. Deshalb möchte ich jetzt hier Schluss machen, heute uns auf den nächsten Sonntag verweisen, denn dann wollen wir praktisch werden und wollen sagen, was bedeutet dieser Leib Jesu? Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du so etwas Wunderbares und Gewaltiges und Vollkommenes für uns vorbereitet hast. Und dass wir Glieder an diesem Leib sein dürfen. Schließ es an dem jeden Einzelnen unter uns auf. Lenke, leite und führe du uns jetzt in dem Lobpreis, in die wahrhaftige Anbetung. Und lass uns diese Größe, diese Macht und diese Herrlichkeit erkennen. Amen.